Wir sind jetzt wieder im zweiten Kapitel von Pure Lust. Es geht jetzt um die unbefleckte Empfängnis von der Maria. Das ist 1854 zum offiziellen Dogma vom katholischen Glauben gemacht worden. In diesem Abschnitt wird es auch um Parthenogenese und um Alibi-Frauen gehen. Das Dogma der unbefleckten Empfängnis Maria ist ein Phänomen, das uns die Sprache verschlagen könnte. Hier wird eine Vorstellung als Glaubenssatz vorgelegt, die, wie wir gleich sehen werden, ganz und gar unvorstellbar ist. Nach dem Dogma wurde Maria im Schoße ihrer Mutter ohne Erbsünde empfangen. Natürlich mag es so aussehen, als sei eine solche Empfängnis nichts Bemerkenswertes, besonders wenn jemand den Gedanken der Erbsünde nicht akzeptiert. Mit Erbsünde ist ein Zustand gemeint, der von allen Nachkommen der ersten Eltern ererbt sein soll. Nach dem katholischen Dogma kann niemand davon erlöst werden, außer durch die Ausschüttung übernatürlicher göttlicher Gnade. Maria ist also als einzige unbefleckt empfangen worden. Allein bei der Tatsache, dass eine solche Empfängnis überhaupt verkündet wurde und noch dazu als einzigartig, steht uns der Verstand still. Doch damit beginnt erst die Verwirrung. Um diese Verwirrung ein bisschen zu schmälern, ist einmal eins wichtig, dass man die jungfräuliche Geburt von Jesus nicht verwechselt mit der unbefleckten Empfängnis von der Maria. Maria ist mit Geschlechtsverkehr gezeugt worden, ist aber von der Sünde, wo dem gewöhnlicherweise würde anhaften, vom Herrgott persönlich enthoben worden. Der Lehre der jungfräulichen Geburt Jesu, nicht zu verwechseln mit der unbefleckten Empfängnis, liegen ebenfalls die alten Mythen von der parthenogenetischen Göttin zugrunde. Da die Parthenogenese, das ist Fortpflanzung ohne befruchtete Keimzellen, nur weibliche Nachkommen hervorbringt, ist die Geschichte von der Jungfrauengeburt eines männlichen Erlösers wohl äußerst verdächtig. Verglichen mit der unbefleckten Empfängnis ist die Geschichte von der jungfräulichen Geburt Jesu eine nur blasse Perversion. Für die größere Täuschung, die tiefere mythische Entmachtung der ursprünglich parthenogenetischen Göttin, musste man, ehe ihr die Rolle als Großmutter zuerkannt wurde, erstmal ihre selbst auslöschen. Die Doktrin der unbefleckten Empfängnis war der Versuch einer solchen mythischen Auslöschung des Selbst der Maria. Nach dieser unbegreiflichen Doktrin wurde Maria bereits in dem Moment, als sie empfangen wurde, durch die Gnade ihres Sohnes von der Erbsünde bewahrt. Also nicht nur ehe er, sondern bereits ehe sie geboren war. Und sie wurde auch nicht lediglich als Embryo im Schoß ihrer Mutter gereinigt. Nein, nach dieser erstaunlichen Doktrin gab es keinen Augenblick in Marias Leben, auch nicht in ihrem embryonalen Leben, der nicht voll jener Barmherzigkeit Gottes war, die ihr Sohn durch den Tod am Kreuz erlangt hatte oder erlangen würde.
Also des männlichen Gottes.
Oh, she was there.
Sie wurde also vom autonomen Seien gereinigt, ehe sie es überhaupt nur einen Augenblick lang erlebt hatte. Die unbefleckte Empfängnis stellt also in der Welt der christlichen Symbole ungefähr das Äußerste an Entkräftung von Frauen dar. Es geht hier weit über Vergewaltigung, Mord und Zerstückelung der erwachsenen, ohne Mann empfangenen Göttin hinaus. Es zielt auf die frauenidentifizierten Ursprünge und untergräbt damit die ursprüngliche Kraft, ihre selbst zu erschaffen.
Ihr gehört die Hälfte vom Äther, eine Sendung, die heisst «Aus reine Lust gepflückt». Ich will noch mal etwas zu der Parthenogenese vorlesen von Mary Daly. Die Tatsache biologischer Parthenogenese ist bei verschiedenen Arten nachgewiesen. Dennoch heißt Parthenogenese mehr als Reproduktion oder Fortpflanzung. Anne de Lambeau zeigt, wie wir es als neues Wort verstehen können. In einem phallozentrischen semantischen Kontext ist Parthenogenese eine Form der Fortpflanzung. Doch wenn wir Parthenogenese diesem Kontext entreißen und das Wort mit einem radikalen feministischen Bewusstsein hören, steht es für ein völlig anderes Phänomen. Um auf diese neue Art und Weise zu hören, bedarf es eines qualitativen Sprungs in die Selbstbewusstwerdung. Denn Parthenogenese bezeichnet nicht mehr und nicht weniger als den Prozess einer Frau, die ihre selbst erschafft. Soweit Anne de Lambeau. Mary Daly meint dazu, und das umfasst natürlich alle Formen spinnender weiblicher Kreativität. Ein entscheidendes Merkmal heißer, jungfräulicher Kreativität ist die Tatsache, dass diese Schöpfung keiner Väter bedarf. Die Werke der Weirds sind vielmehr wild, widerspenstig, sind Kinder der Liebe in sündiger Ursprünglichkeit empfangen. Die Voraussagen der Fates sind von Vätern und Fesseln befreit. Von der Platte Redundant Gypsy von der Joan LaBarbara haben wir vorher Shadow Song gehört und hören jetzt Ultra. Nein. What a petite bête. so etwas. Der Zufall hat uns dazu noch ein bisschen Rhythmus verholfen vorher. Es hat da so viel Raum, um noch etwas dazwischen zu reden. Das Radio, das ihr hier hört, das kostet etwas. Es gibt nämlich keine Werbung auf dem Sender. Das Postcheckkonto ist 80-144-03-9. 50 Franken einzahlen. 50 Franken einzahlen. Und ihr seid für ein Jahr lang Mitglied. Wir machen nämlich die Sendungen gratis. Für euch. Und das Geld brauchen wir, dass die Leute, die für die Infrastruktur sorgen und schauen, dass Technik überhaupt klappt und Technikkurs gehen und so organisieren, dass die einmal wenigstens einen kleinen Lohn bekommen. Merci fürs Mitglied werden. Es wird nach dem Stück dann um das Alibi-Frauentum gehen. Und wir sind immer noch in der Pure Lust, übersetzt reine Lust, von der Mary Daly, einer sogenannten elemental-feministischen Philosophin. Wir können durchaus die Behauptung aufstellen, die Verkündung des Dogmas der unbefleckten Empfängnis Marias im Jahre 1854 leitete das Zeitalter der Alibi-Frauen ein und enthielt unterschwellig prophetische Botschaften, in welchen Formen die Taktik dieses Alibismus entwickelt werden sollte. Da Frauen im 19. und 20. Jahrhundert in begrenzter Zahl in die akademischen Berufe aufgenommen wurden, verdient das Phänomen des Alibismus erhöhte Aufmerksamkeit. Die moderne Alibisierung von Frauen in den akademischen Berufen ist eine neuere und verfeinerte Spielart der sehr alten patriarchalen Strategie des Alibismus. Zu seinen gröberen Formen gehört die Verwendung von Frauen als Alibi-Folterknechte für andere Frauen und Mädchen. Ein klassisches Beispiel ist das Füße-Einbinden, Füße-Verkrüppelung, das chinesische Mütter an ihren Töchtern ausführten, ein die chinesische Gesellschaft fast 1000 Jahre lang beherrschender Gräuel, der erst seit wenigen Jahrzehnten beendet ist. Wir Hexen könnten uns sehr direkte Fragen stellen, beispielsweise, wird es eine zweite Hexenverfolgung geben? Wenn ja, in welcher Form? Natürlich besteht im Patriarchat eine ständige Hexenverfolgung. Einige ihrer Formen habe ich an anderer Stelle beschrieben. Gynäkologie und Psychotherapie sind beispielsweise frauenmörderische Waffen des Patriarchats. Hier geht es mir jetzt jedoch darum herauszufinden, welche die täuschendste und modernste Form des Frauenmordes nach der europäischen Hexenverfolgung in der westlichen industrialisierten Gesellschaft ist. und ich verfahre nach der Methode, die neueren Mariendogmen als gesellschaftliche Realität enthüllende und voraussagende mythische Muster anzusehen. Hinweis gibt uns die Tatsache, dass die Hexenverfolgung in Westeuropa durch das im Aufstieg befindliche Machtkartell der akademischen Stände angestiftet und gefördert wurde. Nicht nur Priester und Pastoren, sondern auch die Mitglieder der juristischen und medizinischen Stände spielten eine aktive Rolle bei dem Mord an Hexen. Es ging dabei um ihre Interessen. Mir geht es hier nun um das Phänomen, dass die verlogene Aufnahme von Frauen in die akademischen Stände dazu benutzt wird, weibliche Unbestechlichkeit und Kräfte zu zerstören. In vier Punkten geht Mary Daly darauf ein, wie Alibi-Frauen gemacht werden und zeigt Parallelen zur Alibi-Maria in der christlichen Religion auf. Erstens. Wenn wir die unbefleckte Empfängnis und die Alibisierung von Frauen in den akademischen Berufen und dann in Ausweitung auf verschiedene Männerclubs, wie beispielsweise von Männern angeführte politische Gruppen, vergleichen, so entdecken wir in beiden eine Illusion von Fortschritt. Genau wie Maria wurden auch die Alibi-Frauen erhöht. Aus dem Gedächtnis getilgt wurde jedoch, wer sie überhaupt zunächst einmal erniedrigt hatte. Die Tatsache des Geschlechterkastensystems wird verschleiert oder man erweckt zumindest den Eindruck, es sei, wenn überhaupt jemals existent, nunmehr überwunden oder gerade auf dem besten Weg überwunden zu werden. Natürlich entspricht das in gar keiner Weise der Wahrheit. Die unbefleckt empfangene und die unbefleckt betrogene Frau wird auf ihre endgültige Selbstzerstörung vorbereitet, auf den Ausverkauf ihrer selbst und der selbst ihrer Schwestern. Ihr wird, wie Judith Long Laws ausführt, die Rolle der Henkerin ihrer Schwestern zugewiesen. Wie Maria wird die Alibi-Frau darauf präpariert, in die spirituelle Schändung einzuwilligen,
die den Mythos männlicher Göttlichkeit am Leben erhält. Diese Illusion von Fortschritt erstickt jeden Radikalismus im Keim. Ein zweiter Vergleichspunkt zwischen dem Dogma und der Strategie, Frauen zu abilisieren. Die unbefleckte Empfängnis bewirkt eine symbolische Transformation und macht aus der Maria, frei von der Erbsünde, eine Ausnahme. Judith Long Laws sagt, der sich selbst zuerkannte Status, Ausnahme zu sein, steht im Mittelpunkt der Psychologie des Alibis. Fragen wir, Ausnahme wovon? So ist die Antwort klar. Die Alibi-Frau glaubt, sie sei eine Ausnahme von angeblicher Inkompetenz und einer langen Reihe von Schwächen, die Frauen allgemein zugeschrieben werden. Eine Ausnahme also, von der Erbsünde eine Frau zu sein. Drittens ist Maria eine Ausnahme, weil sie voll der Gnade ist, das heißt voll von Männeridentifiziertheit, die ihr von ihrem Sohn verliehen wurde, der ihr Erlöser ist. Was impliziert, durch die Geburt von einem Sohn werde ich mir erlöst als Frau. Entsprechend befindet sich die Alibi-Frau in der Rolle einer Partnerschaft mit einem männlichen Förderer und Erlöser, der ihre Männeridentifiziertheit gut heißt. Viertens ist die unbefleckt empfangene Maria ihres autonomen Intellekts und Willens entleert. Ihr bleibt keine Erinnerung an ein frauenidentifiziertes Bewusstsein. Bedeutsam ist, dass Marias unbefleckte Empfängnis, obgleich jahrhundertelang Bestandteil der Volksfrömmigkeit, erst 1854 zum offiziellen Dogma des katholischen Glaubens gemacht wurde. Das war nämlich der Zeitraum, als die sogenannte erste Welle des Feminismus hochkam. 1848 war ein Markstein. Da fand in Seneca Falls, New York, die erste Versammlung auf nordamerikanischem Boden zur Frage der Frauenrechte statt. In der Folgezeit klagten immer mehr amerikanische Feministinnen öffentlich über die Missstände. Mit erbsündischem Zustand gemeint, wo von allen Nachkommen von den ersten Eltern, also von Adam und Eva, ererbt sein solle. Wenn also Maria als einzige von deren Erbsünde erlöst worden ist, dann wird sie auch von ihrer Ahnin, von der Eva, abtrennt. Oder besser gesagt von der Eva, ihrer Sündhaftigkeit, die ja darin bestand hat, ihrem Vater nicht zu folgen und einfach den Äpfel abzureissen, der ihr passt, und zu essen.
Hey, woman.